So, ich begrüße euch. Ich freue mich, heute die Predigt zu einem besonderen Thema, muss ich sagen, zu halten. Es ist ja jetzt nicht ein Thema, über das man vielleicht so am Tag mal drüber nachdenkt, vor allen Dingen nicht, wenn man noch in den 30ern ist. Aber ich glaube, das ist ein Thema, das sehr wichtig ist. Und ich hoffe, ihr fühlt euch heute trotzdem angesprochen, auch wenn der Titel euch vielleicht jetzt aktuell so nicht unbedingt berührt. Ich fange immer wieder damit an, wenn ihr was zum Schreiben habt, eine Möglichkeit, nutzt diese Gelegenheit, schreibt euch was auf, vielleicht ist das ein Gedanke, der euch kommt, ist es eine Frage, über die ihr nochmal nachdenken wollt, ist es vielleicht ein Bibelvers, der euch nicht aus dem Kopf geht, den könnt ihr mitnehmen in die stille Zeit, nochmal ein bisschen forschen, nochmal ein bisschen nachgucken, wie war das nochmal, Kontext betrachten und all diese Sachen. Ich habe da schon immer den einen oder anderen Schatz bergen können und vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so und von daher lade ich euch sehr herzlich dazu ein. Ja, in der Predigtreihe, wer bis jetzt gut aufgepasst hat, der hat mitgekriegt, Paulus schreibt an Titus einen Brief, in dem er ihm nochmal daran erinnert oder ihn dazu auffordert, einiges in Ordnung zu bringen, was nicht in Ordnung zu bringen ist. Was noch nicht ordentlich läuft so. Und Titus steht jetzt vor dieser großen, schweren Aufgabe und wir haben uns mit dem ersten Kapitel in den letzten Wochen beschäftigt. Das ist jetzt abgeschlossen. Heute beginnen wir mit Kapitel 2. Und in Kapitel 1 schließt Paulus mit besonderen Versen ab oder mit einer besonderen Umschreibung von Menschen, die die gesunde Lehre ablehnten, die sich eine andere Lehre gebastelt haben, die sie vermischt haben mit Elementen, die nicht in die Bibel gehören, die nicht aus der Bibel kommen, die menschlich sind, die aus den jüdischen Gesetzen kommen und dann ist so ein Mix draus geworden und letztendlich trifft Paulus oder formuliert Paulus das sehr, sehr hart, wenn er schreibt, mit den Werken verleugnen sie Gott, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Sind ziemlich harte Worte, finde ich, aber wir haben das letzte Woche gehört von Alex Braun, diese Sachen müssen auch mal genauso beim Namen genannt werden. Sie müssen manchmal in dieser vielleicht Härte formuliert werden, damit uns das bewusst wird. Kapitel 2 wendet sich jetzt dieser gesunden Lehre zu, über die Paulus schon im ersten Kapitel, die er im ersten Kapitel erwähnt hat, und wendet sich jetzt verschiedenen Generationen zu. Wir werden das in den nächsten Wochen immer wieder behandeln. Heute starte ich mit den alten Männern, dann kommen die alten Frauen, dann die jungen Frauen und die jungen Männern. Und das sind verschiedene Eigenschaften, verschiedene Aspekte, die Paulus oder die Bibel durch Paulus herausfordernd an uns richtet. Und den heutigen Bibeltext, den finden wir in Kapitel 2, also Titus 2, Verse 1 bis 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Wenn man das ein bisschen strukturiert, dann sieht man als allererstes, dass Paulus sich an Titus richtet, an Titus, denjenigen, der sich um diese Sachen kümmern muss auf Kreta, der die Ältesten einsetzen muss in allen Städten, der dafür sorgen muss, dass die Praxis und die Lehre übereinstimmen. Und er richtet sich hier an die an Titus, dann darüber hinaus natürlich logischerweise an die Gemeinden vor Ort. Und wenn wir hier genau aufgepasst haben, dann sehen wir am Ende einen Doppelpunkt. Und ein Doppelpunkt, das wissen wir hoffentlich aus dem Deutschunterricht oder auch so aus unserer Erfahrung, jetzt kommt etwas, was dazu gehört. Ja, irgendwelche Details, die das nochmal näher beschreiben. Und so entsteht diese Struktur. Also, was entspricht der gesunden Lehre? Nämlich, dass die alten Männer nüchtern, ehrbar, besonnen sein sollen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Das ist das, was jetzt kommt. Und diese vier Eigenschaften, die habe ich jetzt als von 1 bis 4 durchnummeriert. So gehen wir jetzt einfach chronologisch durch in der Predigt und wenden uns dann im letzten, beim vierten Punkt nochmal drei Unterbereichen zu, sodass ihr das auch sehr gut verfolgen könnt. Wir beginnen damit, dass Paulus sagt, Titus, du sollst reden, was der gesunden Lehre entspricht. Wer letzte Woche gut aufgepasst hat, weiß, was zur falschen Lehre gehört. Ja, das sind Gebote und Ansätze, die die Bibel so nicht sagt, die man dann aber als heilsverpflichtend plötzlich einsetzt und die man sagt, wenn du das nicht hast, dann reicht Jesus dir nicht, dann reicht deine Bekehrung nicht, dann reicht das Kreuz nicht, dann reicht Gottes Gnade nicht und so weiter. Und dann kommen verschiedene Dinge dazu. In einer Predigt von Roger Libby bin ich auf diese Sachen gestoßen, habe sie tatsächlich auch überprüft, bin dann in die Konkordanz gegangen. Online ist das ja sehr, sehr schnell machbar. Im griechischen Urtext nachher mal nachgeguckt und ich habe tatsächlich das bestätigen können, wenn die Bibel von der richtigen Lehre spricht, benutzt sie immer die Singularform, also immer die Einzahl, die Lehre. Jedes Mal, ohne Ausnahme, jedes Mal, wenn die Bibel von falschen Lehren, Irrlehren oder sonstigen Lehren, die nicht der richtigen entspricht, dann redet sie immer in der Mehrzahl, immer in der Pluralform. Vielleicht fällt euch das mal demnächst auf, wenn ihr da selber mal lest und auf solche Verse stoßt. Ich fand das sehr bezeichnend und habe mich dann erinnert, das ist ja ein bisschen wie in der wie bei den Künstlern oder vielmehr in der Kunstforschung oder vielmehr bei der Kriminalität, wenn es darum geht, Bilder zu fälschen, dann fragt man sich ja, wie kann man jetzt herauskriegen, ist das jetzt original, ist das eine Fälschung? Dann ist es ja nicht unbedingt hilfreich, wenn man alle möglichen Arten von Fälschungen beherrscht. Das ist gar nicht notwendig, sondern man muss im Prinzip das Original so gut kennen, dass man sofort eine Abweichung entdeckt und sagt, ah, guck, hier, das ist anders als im Original, deswegen ist das eine Fälschung, muss ich mir den Rest gar nicht angucken. Und das ist das Besondere, wozu wir hier aufgefordert werden. Und den Gedanken möchte ich uns schon gleich an den Anfang mitgeben. Wir müssen die Bibel sehr gut kennen, damit wir Abweichungen schneller erkennen. Ja, und so davor bewahrt werden, uns in irgendeinen Bereich hinein zu manövrieren, aus dem wir vielleicht, wenn es richtig hart auf hart kommt, sehr, sehr schwer oder schlecht rauskommen. Insofern wünsche ich euch das schon mal vorweg. Seid in der Bibel zu Hause, forscht da drin nach, lest viel, lest täglich, aber auch besucht Gottesdienste, besucht Hauskreise nach Möglichkeit, sucht euch Gemeinschaften, die geistlich in der Lage sind oder die in der Lage sind, euch geistlich zu korrigieren, ja, wenn ihr mal falsch unterwegs seid, euch nochmal neu auszurichten. Wenn ihr mit falschem Gedankengut oder mit Fragen unterwegs seid, dann sucht euch solche Gemeinschaften, in denen euch geholfen werden kann. So, Paulus fordert also hier in Kapitel 2 alle Generationen auf, besonders auf besondere Dinge zu achten. Und heute, habe ich ja schon gesagt, fangen wir mit den alten Männern an. Jetzt sitzen wahrscheinlich ganz viele hier, die sich fragen, was heißt denn alte Männer? Das ist etwas schwierig, gebe ich zu, denn jetzt nicht, weil man sich dann irgendwie zu alt fühlt oder so, sondern wenn man ins Alte Testament kommt, dann finden wir ganz konkrete Altersbezeichnungen. Ja, wenn wir an den Levitendienst denken, da heißt es, sollst Leute ab 20 einsetzen und ab 50 sollen die dann wieder raus, was anderes machen. Oder Kriegsdienst, da werden wir immer wieder so auf bestimmte Zahlen stoßen. Aber nicht unbedingt mit der Bezeichnung, dass das jetzt alte Leute sind oder so weiter. Aber man kann das eine oder andere daraus schließen. Im Neuen Testament ist das alles ein bisschen anders und ich finde das ganz gut. Ja, es ist etwas flexibler geregelt. Wir wissen bei alten Witwen, aber das gilt ja nur für Witwen, nicht allgemein für alte Frauen, aber alte Witwen sind zum Beispiel echte Witwen ab 60. Da haben wir eine ganz konkrete Angabe. Aber bei alten Männern und alten Frauen fehlt uns so eine ganz konkrete Zahl. Trotzdem muss man sie ja irgendwie versuchen, von den jungen Männern und jungen Frauen abzuleiten. Und ich versuche das mal ganz, ganz vorsichtig so zu sagen. Also mit alten Männern meine ich nicht, dass es sich um Menschen handelt, die erst 60 sind oder irgendwie erst in die Rente gerade gekommen sind oder so weiter, sondern dass es sich um mindestens, sage ich mal, ganz vorsichtig ab 40. Da dürft ihr euch sehr, sehr stark angesprochen fühlen. Ich bin noch kurz davor. Aber jetzt sitzen natürlich aber viele Kinder, viele Frauen. Und ich sage mal so, Gottes Wort hat uns immer etwas zu sagen. Ja? Auch wenn sich jetzt dieser Text heute ganz explizit an alte Männer richtet, möchte ich, dass ihr eure Herzen öffnet dem Wort Gottes. So, ich mache einfach weiter, während Stefan sich um die Technik kümmert. Stefan, danke. Wir springen zu der ersten Eigenschaft. Und bevor wir zur ersten Eigenschaft kommen, in einer Einführung schreibt William Kelly über diese Eigenschaften, die dann in Kapitel 2 auftauchen, sie sind bemerkenswert einfach, häuslich und wohltuend. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Kapitel 2 schon durchgelesen habt. Als ich das durchgelesen habe, dachte ich so, das ist schon teilweise Herausforderung, aber teilweise stimmt. Es ist sehr, sehr klar, sehr, sehr alltäglich. Und etwas, was es auf jeden Fall anzustreben gilt. Und weiter schreibt William Kelly, wo es keine Niedriggesinntheit, und er bezeichnet das als eine wahre Größe gibt, fürchten sich die Menschen vor einer Beschäftigung mit den geringen Dingen. Ja, oft oder vielleicht nicht oft, aber manchmal kann es uns ja vorkommen, dass wir die Bibel lesen und denken, ach, das ist so einfach, das muss doch irgendwie tiefer und das muss doch irgendwie größer und interessanter und spannender sein. Und Mark Twain sagte, ich habe nicht so sehr Angst vor den Bibelstellen, die ich nicht verstehe, sondern vor den Bibelstellen, die ich sehr gut verstehe. Danke dir. Merci. So, und bevor wir jetzt in die konkreten Eigenschaften kommen, möchte ich, dass wir uns zwei Dinge als Grundannahmen mitnehmen. Und zwar die erste ist, wenn die Bibel von einer gesunden Lehre spricht, ist sie immer noch heute bindend für uns. Ja, es ist immer noch die gesunde, auch wenn wir ein paar tausend Jahre später leben. Spielt das keinen Unterschied? Spielt das keine Rolle? Das gilt für uns genauso. Und die zweite Sache, über die ich euch gerne mitgeben möchte, ist die Sache, dass das, was Paulus an Titus schreibt, ein bisschen anders ist als an Timotheus. Sie ähneln sich etwas. Wenn ihr die vergleicht, dann werdet ihr das merken. Aber in Timotheus geht es eher darum, welche Gefahr die falschen Lehren in die Gemeinde mit reinbringen. Und bei Titus ist es eher, welche Gefahr ein falsches Verhalten der Gemeinde zur Folge haben könnte. Ja? Deswegen hier die Konzentration auf diese eine Sache. Und man könnte es einfacher ausgedrückt sagen, einer gesunden Lehre muss auch eine gesunde Praxis folgen. Wenn das nicht zusammenkommt, dann stimmt da etwas definitiv nicht. Und zwar im Kern schon nicht. Wir kommen zur ersten Eigenschaft. Das erste Wort, das uns begegnet, heißt nüchtern. Dieses Wort begegnet uns mehrfach, ganz konkret an bestimmte Ämter in der Bibel gerichtet, zum Beispiel an die Ältesten. Dann lesen wir aber auch, dass die Ehefrauen damit dass die Ehefrauen auch nüchtern sein müssen, Ehefrau der Diakone oder auch hier in dem speziellen Fall die alten Männer. Wenn wir uns aber mit der gesamten Bibel beschäftigen, dann werden uns ganz, ganz viele Bibelstellen begegnen, sodass uns klar wird, dass Nüchternsein mit uns allen was zu tun hat. Wenn wir uns überlegen, was könnte es heißen, dann könnten wir uns verschiedene Übersetzungen angucken. Und dann heißt die, der eine kann man übersetzen als vom Alkohol absehen, vernünftig sein, wachsam sein, aufmerksam sein, aufpassen. Und wir merken, also das hat irgendwas mit wach und aktiv sein zu tun. Ja, vorsichtig, genau hinschauen, nicht müde werden, nicht träumen, also wirklich konzentriert dranbleiben. Und ich habe mir überlegt, wodurch könnte das passieren? Vielleicht nicht nur bei alten Männern, ich glaube, das ist jetzt eher allgemeiner gesprochen. Wenn wir uns mit Filmen beschäftigen, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass Filme einen sehr, sehr starken Einfluss auf unser Unterbewusstsein haben, sodass wir irgendwann nicht mehr so klar moralisch urteilen oder ethisch urteilen. Wenn wir Dinge im Film sehen, die im Film als normal hingestellt werden, passiert es ganz schnell mit uns, dass wir über diese Dinge ähnlich denken. Wir würden sie vielleicht noch nicht direkt so formulieren. Wir würden es vielleicht noch nicht so unterschreiben. Wir würden vielleicht noch nicht so dahinter stehen. Aber sie machen mittlerweile mit uns etwas, wenn wir uns mit diesen Dingen beschäftigen. Und das, was uns in unser Kopf geht, die Bilder, die wir haben, die formen und die prägen uns und ändern unser Denken. Es können Bücher sein, es können Romane sein, die uns eine Traumwelt, eine Scheinwelt offenbaren, hinstellen und man verliert sich ganz schnell in dieser Welt und stellt sich vor, so müsse das sein und dann ist man vielleicht unzufrieden, wenn es im echten Leben dann anders aussieht und so weiter. Oder man flüchtet in irgendeine andere Realität, weil man die Wirklichkeit nicht ertragen möchte. Oder auch ganz klassisch, wo vielleicht die meisten an uns zuerst dran gedacht haben, das können verschiedene Süchte sein. Es muss nicht unbedingt Alkohol sein, so als das präsente Genussmittel, das überall an allen möglichen Plakaten und Werbungen auftaucht. Da haben wir Deutschen, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr schwierigen Umgang mit oder einen zu leichten und damit wird sehr, sehr viel erschwert. Also nüchtern sein als die erste Eigenschaft, die Paulus hier voranstellt und sagt, das muss eine Grundlage sein. Aktiv sein, wachsam sein, sich nicht für Dinge zu schnell begeistern lassen, sondern auch mal prüfen, noch mal kritisch hinterher schauen. Die zweite Sache, zu der Paulus uns die alten Männer auffordert, ist das ehrbar sein. Auch das begegnet uns in verschiedenen Kontexten. In Kontexten zum Beispiel richtet es sich an Diakone oder auch an die Ehefrauen oder hier auch an dieser Stelle an die alten Männer. Aber wir lesen weiter in Philipper 4,8. Da heißt es, im Übrigen, ihr Brüder oder ihr Geschwister, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohltuend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wenn man den Wortstamm betrachtet, dann merken wir, dass es eine Sache, die etwas mit Ehren oder etwas, was zu verehren, etwas, was ehrwürdig ist, zu tun hat. Jetzt sollen die Männer natürlich nicht geehrt werden in dem Sinne, sondern sie sollten so sein, dass das, was sie tun, ehrbar ist, also nachahmenswert ist. Wir könnten also sagen, sie sollten ein Vorbild sein. Ein Vorbild, das durch ihre Taten und Handlungen zeigt, sie leben Glaubwürdigkeit, sie leben Echtheit, sie reden die Wahrheit, sie sind aufrichtig, sie sind ehrlich, sie sind fromm, selbstbeherrscht und viele, viele weitere Eigenschaften. Alles, was ehrbar ist, nachahmenswert ist. Ja, wo wir sagen, oh, das ist etwas, so würde ich auch gerne sein oder so würde ich auch gerne reden oder so würde ich auch gerne nachdenken oder Dinge kritisch sehen oder erkennen und so weiter. Und vielleicht stellen wir uns mal die Frage hier an dieser Stelle, wer von euch kennt jemanden? Und ich hoffe, euch fällt direkt jemand ein, wo ihr sagt, der alte Mann in meiner Gemeinde, der ist ehrbar. Das ist jemand für mich, das ist mein Vorbild. Vielleicht nicht mein einziges, aber bestimmte Eigenschaften, wenn ich an ihn denke, dann fällt mir sofort etwas Wunderbares ein, wo ich sage, das, so will ich auch mal werden oder das möchte ich auch mal entwickeln oder diesen Charakterzug, den finde ich so erstrebenswert, das lohnt sich, den kann man von ihm abgucken. Wir kommen zur nächsten Eigenschaft, das ist das Wort besonnen. Auch das begegnet uns an mehreren Stellen wieder. Aber man kann es auch mit anderen Worten übersetzen, zum Beispiel mit wohlüberlegt handeln, das sagte Jannis vor 2 Wochen gesagt, oder nüchtern sein, also dann kommen wir wieder zum ersten, gemäßigt sein. Wenn man sich den Stamm anguckt im Griechischen, wo kommt das Wort her, wo wird das abgeleitet, dann stoßen wir auf die Worte etwas bewahren oder etwas heilen, etwas reparieren, etwas gesund machen oder erhalten. Und da merken wir ganz schnell, das hat etwas Positives. Ja? Das hat etwas damit zu tun, dass wir nicht Schaden anrichten, sondern dass wir etwas Nützliches erreichen, dass wir helfen, dass wir unterstützen. Und als Denkanstöße können wir uns vielleicht ein paar Fragen mit auf den Weg geben. Zum Beispiel, wie gehe ich mit anderen Menschen in meiner Gemeinde um? Wie reagiere ich, wenn ich unzufrieden bin, wenn ich mit einer Sache nicht einverstanden bin? Habe ich meine Gefühle, meine Emotionen im Griff? Kontrolliere ich sie oder werde ich kontrolliert? Welche Worte wähle ich, wenn ich mit anderen spreche? Wie bereite ich mich vielleicht auf ein Gespräch mit anderen vor? Das sind alles so Dinge, die uns schnell zeigen, ob wir besonnen unterwegs sind, als alte Männer oder allgemein wir als Gemeinde, oder ob wir uns da in irgendwas hineinstürzen. Und da ist vielleicht ein ganz guter Hinweis oder ein ganz gutes Motto, handle nie in dem Moment, wo du das Bedürfnis hast, sofort zu handeln. Gerade wenn du negativ geladen bist, wenn du merkst, eine Wut steigt hoch, du bist unzufrieden, du fühlst dich vielleicht gekränkt, sag nichts an dieser Stelle, denk nochmal nach, bete, such das Gebet und überleg dann, mit wem soll ich jetzt sprechen. Aber such das Gespräch dann, lauf nicht weg und sag, ach, das wird schon, das nicht. Aber überleg, ob du wirklich in diesem Moment handeln solltest oder lieber ins Gebet und deine Stärkung von Gott holen sollst. Besonnenheit also umfasst im Prinzip unsere Beziehungen, umfasst unseren Bezug zu oder unser Verhältnis zu den Gegenständen, die wir kaufen, die wir erstrebenswert finden. In diesen allen Bereichen geht es immer darum, besonnen zu handeln. Als nächstes fordert Paulus uns auf, oder die alten Männer hier auf, gesund zu sein. Und wir werden jetzt diese 3 Bereiche uns anschauen, Glauben, Liebe und Geduld. Und vielleicht, wenn ihr gesund seid, hört, dann denkt ihr vielleicht nicht unbedingt an Glaube, Liebe und Geduld. So ging es mir. Wenn einer sagt, bleib gesund, dann wissen wir mittlerweile, was er meint. Ja, sieh zu, dass du keine Erkältung kriegst oder Schlimmeres. Aber bezieht sich definitiv auf unseren körperlichen Zustand. Wenn die Bibel über gesund spricht, meint sie nicht nur den Körper, sondern geht viel tiefer. Und wenn wir uns mit dem Gesundsein beschäftigen, dann werden wir uns werden uns in der Bibel einmal eine gesunde Lehre vorgestellt. Die wird mit dem Begriff gesund beschrieben, aber auch Worte und in diesem Fall der Glaube. Und das an mehreren Stellen. Ich habe die Bibelstellen zum Nachlesen gerne dort hinterhergepackt. Der Glaube, ein ganz besonderes Wort. Nicht nur, weil er es über 240 Mal auftaucht im Neuen Testament, sondern weil wir ja als Christen wissen, dass der Glaube alleine uns rettet. Ja, die Glaube an Jesus Christus bewahrt uns vor der Hölle, macht uns gerecht vor Gott, schenkt uns Frieden in unserem Herzen und Zuversicht und Hoffnung. Aber hier in Titus geht es nicht so sehr um den Glauben im Sinne des errettenden Glaubens, sondern um die Handlungen, die aus diesem erretteten Glauben kommen. Wie sieht das denn mit dem gesunden Glauben aus? Ich mache mal ein Negativbeispiel. Christen sind Himmelsbürger, für sie gibt es da keine doppelte Staatsbürgerschaft. Ja, das ist korrekt. Das ist ein gesunder Glaube, wenn ich weiß, ich bin Himmelsbürger. Was passieren kann, ist aber, dass ich mir das so sehr vornehme und sage, Mensch, wenn ich schon Himmelsbürger bin, dann ist es ja eigentlich egal, was ich hier auf der Erde mache. Weil ich gehöre ja eh nicht hin. Bin ja eh nur ein Fremdling und meine Güte, ist doch egal, weil ich habe ja mein Zuhause woanders. Diese Gefahr kann bestehen. Und da gibt es mehrere Stellen. Ich habe euch nur eine Stelle aus 1. Petrus 2 mitgebracht, die uns auffordert und uns deutlich zeigt, stopp, das bewahrt dich nicht, hier ordentlich zu leben und vorbildlich zu handeln. Oder eine andere Möglichkeit, und wir haben auch im Filialgottesdienst letztes Mal davon gehört, das fand ich sehr schön, diese Aussage, die wird ja immer populärer oder hält sich zumindest sehr, sehr stark in verschiedenen Kreisen. Wenn du Christ bist, dann wirst du nie wieder krank. Das ist übrigens ein Buchtitel, das ich tatsächlich so auf einer Seite gefunden habe. Aber wenn wir uns die Bibel anschauen, dann sehen wir ganz schnell, Moment mal, das stimmt nicht ganz. Ja? Paulus zum Beispiel spricht immer wieder über erkrankte oder auch todkranke Mitarbeiter. Oder in 2. Timotheus 4, Vers 20, da schreibt er, Trophimus aber ließ sich in Milet krank zurück. Da stellen wir uns vor, Paulus, du konntest doch ein paar Jahre vorher noch Wunder tun. Ja, da haben Leute nur irgendwie was von dir berührt und wurden gesund und jetzt lässt du deinen Mitarbeiter krank zurück. Was soll das? Ja, ich glaube, dass diese Wunder und Zeichen vor allen Dingen in der ersten Welle sozusagen des Evangeliums stattgefunden haben, damit das nochmal bekräftigt wird, was die Jünger, unter anderem Paulus, gepredigt haben. Aber wenn wir auch andere Stellen, Römer 8, lesen zum Beispiel, dann wissen wir, dass das, was uns heute hier im Leben begegnet, mit unseren Krankheiten, dazugehört, weil die Sünde halt hier in dieser Welt herrscht. Und das Eigentliche, das Gute, die Herrliche oder die Verherrlichung, die steht uns noch bevor. Und in 1. Korinther 11 werden wir sogar lesen, dass Gott Krankheiten zulässt, bewusst zulässt, um seine Kinder zu erziehen und um ihnen die Heiligkeit, seine eigene Heiligkeit zu zeigen. Also wer glaubt als Christ, man dürfe nie krank werden, kann mit diesem Glauben schon ziemlich Schiffbruch erleiden und Zweifel kommen, wenn dann plötzlich doch mal irgendwie hier und da etwas passiert, womit er nicht gerechnet hat. Ich bleibe mal bei den Krankheiten. Und wir wissen, dass besonders oder eher anfällig für Krankheiten die älteren Menschen sind. Das hat verschiedene Ursachen, möchte ich gar nicht groß darauf eingehen. Aber ich glaube, gerade dieser Bereich mit Krankheiten, und ich habe jetzt hier ein bisschen Schnupfen gezeigt, weil viele das schon für eine harte Krankheit halten, das kann schnell passieren, dass man da zu Unmut kommt, ja, dass man zu Bitterkeit führt, dass man sagt, ach Mensch, was hat das Leben überhaupt für mich noch einen Sinn, ich alter Kerl und wäre ich doch mal wieder 20 und dann hätte ich noch die Kraft und so weiter und dann wird man schnell mutlos. Und da sollten wir uns wirklich vor bewahren und uns lieber viel mehr daran erinnern und sagen, Gott, was hast du schon alles in meinem Leben getan? Und lass uns darüber nachdenken, wie David das im Psalm 103 macht, ja. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir kommen zum zweiten Aspekt des Gesundseins und wir kommen zur Liebe. Ich möchte mit dem Positiven starten. Ganz einfach und praktisch gesehen wissen wir, dass alte Männer über etwas verfügen, was den Jungen fehlt. Das ist nicht unbedingt die Kraft oder die Energie. Ich glaube, das ist dann eher umgekehrt. Aber Unterstützung, Hilfe, Rat, Weitsicht, weil sie ja über Erfahrung verfügen, die die jungen Männer aufgrund ihres Alters auch gar nicht verfügen können, glaube ich, dass die alten Männer eine ganze Menge geben und bereitstellen können, von denen die jungen Männer profitieren können. Und das ist vor allen Dingen zum Beispiel unter anderem ganz praktisch, sich Zeit nehmen oder sich mit einer Frage beschäftigen, mit denen die jungen Menschen sich vielleicht ein bisschen abmühen. Auf der anderen Seite, krank in der Liebe, ist es auch möglich, wenn man zum Beispiel seinen Mitmenschen, ich gehe jetzt mal von den alten Männern hier in unserer Gemeinde aus, wenn ihr euch hinsetzt, hoffentlich nicht auf euren Lieblingsplatz, ich weiß, es gibt sowas, ich habe davon gehört, dann wäre das doch mal eine Herausforderung zu sagen, nächsten Sonntag setze ich mich woanders hin, neben meinem Lieblingsplatz, und meinen Lieblingsplatz, den gebe ich jetzt jemandem, der kommt und mich fragt, ob er sich da hinsetzen kann. Ganz praktisch. Ja, das ist vielleicht eine einfache Sache, aber ich möchte auch über eine andere Sache reden, und das fällt natürlich auch in den großen Bereich der sogenannten Liebe, weil es ja sehr allumfassend ist. Und das beschreibe ich mal mit Beziehungen zu anderen Menschen, körperliche Beziehungen. Die Bibel ist da knallhart. Die Bibel sagt, körperliche Beziehungen gehören in die Ehe zwischen Mann und Frau, Punkt. Es gibt keinen weiteren Rahmen, es gibt keine Floskeln, keine Klauseln, keine Erweiterung, gar nichts. Und das gilt nicht nur für die, die verheiratet sind, sondern für die, die auch nicht sind oder nicht mehr sind, das spielt keine Rolle. Da ist die Bibel knallhart. Jetzt innerhalb der Gemeinde kann uns das helfen, miteinander gut umzugehen und richtig umzugehen. Ich möchte dazu aus 1. Timotheus 5 die ersten zwei Verse lesen. 1. Timotheus 5, die Verse 1 und 2. Da bekommt Timotheus, auch ein junger Mann, vielleicht ein bisschen jünger als Titus, einen weisen Ratschlag. Einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater, Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, Jüngere wie Schwestern, in aller Keuschheit oder man kann sagen schamhafter Zurückhaltung oder Reinheit. Und wir merken, der Bibel, Gott, ist es sehr, sehr wichtig, wie wir im Umgang miteinander uns bewegen. Gerade was das andere Geschlecht angeht. Und so merken wir brauchen auf der einen Seite Anstand und auf der anderen Seite einen gesunden Abstand. Wir brauchen beides, es muss gekoppelt sein. Wir müssen immer die Beziehung sehen, die wir zu dem anderen Menschen vor Gott haben. Und in den USA, da sind sie uns vielleicht voraus, ich weiß nicht warum, vielleicht haben sie nicht so Angst vor den Ergebnissen wie die Deutschen, ich bin mir nicht sicher, oder ich kriege das in Deutschland nicht ganz so stark mit. Aber sie führen ja da ständig Statistiken zu irgendwelchen Themen durch. Und unter anderem wurde eine Statistik erhoben, die geschaut hat, wie kann es denn sein, dass immer wieder starke Persönlichkeiten, geistliche Persönlichkeiten, Pastoren und Bereichsleiter und so weiter, die sehr aktiv in der Gemeinde sind, wie kann es sein, dass sie Fehltritte in ihrer Ehe haben, Ehebruch begehen? Wie kann es sein? Wie können wir das vorhersehen, davor schützen, nochmal konkret ermahnen oder ermutigen, helfen und so weiter? Und dort haben sie herausgefunden, dass es gerade besonders zwei Aspekte gibt, die besonders, also die alle gemeinsam hatten, die in diesen Ehebruch gefallen sind. Und der eine Aspekt war keine regelmäßige stille Zeit. Was mich sehr erstmal gewundert hat, weil ich denke, das sind geistliche Persönlichkeiten, die Leitungsaufgaben haben, die Menschen führen. Und das zweite war ein lockerer Umgang mit dem anderen Geschlecht. Also hier und da ein bisschen Umarmung, ein bisschen Scherzen, ein bisschen kleine Witze machen, da und da, hier und da eine Berührung, vielleicht ein zweideutiger Blick, was auch immer. Alles so Kleinigkeiten, was man nicht so für ernst oder gewichtig hielt. Und das sammelte sich schnell an und plötzlich kam es dann zu dem, wozu es eigentlich nie kommen sollte. Und ich glaube, hier braucht es wirklich eine klare Ausrichtung. Und, ne, und wir sehen wieder, wir brauchen die eine gesunde Lehre, die uns davor bewahren kann, auch vor solchen Fehltritten. Ich möchte für uns alle in dieser Stelle, weil man schwer sagen kann, welche Seite ist schuld, die eine oder die anderen, sind es die Frauen, die vielleicht irgendwelche Anspielungen machen, sind es die Männer, die ein bisschen zu naiv sind. Ich will keinem von beiden Schuld zuweisen. Ich möchte für beide Seiten etwas lesen, was wir heute schon mal gelesen haben, und ich möchte das wiederholen. Philipper 4,8. Im Übrigen, Geschwister, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Und vielleicht müssen wir uns diese Sachen mal auch auf unsere Kleidung beziehen und uns fragen, möchte ich, dass jeder so rumläuft, wie ich mich kleide? Oder ist das in Ordnung? Begebe ich mich da oder jemand anderen in eine Gefahr oder nicht? Auch das gilt es auch, um dem, auf den Umgang mit dem anderen zu führen. Und noch eine Stelle aus Philipper 2, 3 bis 4. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Ich glaube, hier sind wir alle herausgefordert, genau zu schauen. Egal in welchem Gebiet. Ich glaube, wir haben jeder unsere Gebiete, wo wir krampfhaft daran festhalten und sagen, das habe ich immer so gemacht oder das gefällt mir oder das machte meine Eltern schon oder was auch immer wir uns da zurechtlegen. Lass uns immer wieder aufmerksam sein, besonnen sein, nüchtern sein, immer wieder überlegen, Gott, was willst du? Ist das richtig, was ich mache? Ist das so okay, wie ich das begründe? Oder hast du mir etwas zu sagen in diesem Gebiet? Ich wünsche uns das. Wir kommen zum letzten Bereich. Gesund sein in der Geduld. Krank in der Geduld, da fällt uns vielleicht ein, ja, das ist ungeduldig. Das geht vielleicht ganz schnell. Aber man könnte es auch umgekehrt sagen, wir haben eine Geduld, wir haben eine gewisse Ausdauer, aber halt für die falschen Sachen. Man könnte das als krankhaftes Ausharren bezeichnen. Auf diesen Begriff bin ich in der Vorbereitung gestoßen. Und mir fiel dazu tatsächlich ein Fall ein, das war vor knapp 5 Jahren, hier irgendwo in Minden, da gab es den Fall, dass ein Vater einer jungen Familie erkrankt war. So schwer erkrankt, dass alle oder viele im Umfeld gedacht haben, das wird er wahrscheinlich nicht überleben. Und dann haben sie für ihn gebetet, selbstverständlich, man hat gerungen. Und dann gingen aber einige so weit, dass sie gesagt haben, der Heilige Geist hat mir gesagt, er wird nicht sterben, denn er hat noch eine Aufgabe zu erfüllen und die hat er noch nicht gemacht, also kann es nicht sein, dass er sterben wird. Und dann hat man sich dran geklammert mit aller Gewalt und Macht und am Ende ist er doch gestorben. Ist doch nicht eingetreten, was man glaubte zu hoffen und worauf man glaubte, sich festzuhalten. Und man hat festgestellt, wenn ich mich auf Verheißungen stütze, die es gar nicht gibt in dem Fall, ja, die ich mir vielleicht einrede, die ich mir von irgendwo einhole, die ich mir aufgrund vielleicht meiner Trauer zurechtlege, was sehr, sehr schnell passieren kann, dann kann ich ungesund in der Geduld werden. Gesunde Geduld bedeutet aber nicht, dass ich jetzt vom Aktivsein befreit werde. Liebe alte Männer, ich wende mich euch persönlich zu. Aktiv sein oder geduldig sein bedeutet nicht, ich drehe meine Däumchen und gucke mal, was so passiert. Ja, bis Gott das Richtige schon tut zu seiner Zeit und er wird schon richten. Davon sind wir nicht befreit von dem Aktiven. Lukas 8, Vers 15, das geht um das Gleichnis der guten Saat, die auf verschiedene Ackerböden fällt. Und auf dem letzten Ackerboden heißt es, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten, das ist schon mal wichtig, aber und Frucht bringen in standhaftem Ausharren. So, und Frucht bringen tut sich nicht von alleine. Ja, da müssen wir anbauen, da müssen wir ausstreuen, da müssen wir sehen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an die Pfingstpredigt von Stefan vor einigen Wochen. Auf der anderen Seite kann es ganz schnell passieren, gerade wenn man älter wird, das weiß ich von Geschwistern, auch aus dem Verwandtschaftskreis immer wieder mal gesehen, dass man so ein bisschen so zwei Extreme hat. Mein Opa zum Beispiel, der hat sich immer gefreut. Das war ein blühender Baum, sage ich, ja. Wie aus Psalmen, ne? Der immer grünt und der weiter Früchte trägt und so. So habe ich ihn erlebt. Immer fröhlich mit der Mundharmonika unterwegs, immer ein Lied auf den Lippen, ein Bibelvers im Herzen, den er weitergegeben hat. Also, wenn ich den gesehen habe, das war vom Faul und sowas nie was zu sehen. Ein großes Vorbild für mich, mit welcher Freude er durchs Leben gegangen ist. An jeder Ecke, wo wir lang gefahren sind, hat er jemand angesprochen, nochmal ein Traktat aus der Tasche gezogen und all solche Sachen. Ein super aktiver alter Mann, wirklich vorbildlich. Und gerade wenn es vielleicht im Alter so auf die 70, 80, vielleicht 90 zugeht, dann hat man vielleicht hier und da den Eindruck, Mensch, was kann ich schon machen? Ja, was wozu bin ich schon wert? Was kann ich schon groß bewegen? Und ich glaube, das ist eine große Gefahr, wenn wir uns oder wenn wir als oder ich ihr als alte Männer diesen Gedanken entwickelt, der kann sich schnell festigen und irgendwann zu einer Ausrede oder zu einer großen Gefahr im Glauben sein. Lasst uns vielmehr schauen, dankbar werden und überlegen, Gott, du hast mir ein Herz gegeben, das an dich glaubt. Du hast mir den Frieden geschenkt. Ich möchte mindestens für meine Mitbrüder und meine Mitschwestern hier in der Gemeinde beten. Das ist das Mindeste, was wir machen können als alte Geschwister. Mindeste. Das ist nicht das Einzige, glaube ich, aber es ist etwas, was unheimlich wertvoll ist, was uns eine unheimliche große Stütze wäre als Gemeinde. Deswegen wünsche ich uns, dass wir gleich für unsere alten Geschwister beten, für unsere alten Männer beten, dass sie nicht mutlos werden, nicht gleichgültig werden. Gerade wenn es herausfordernder wird mit dem Alltag, mit den alltäglichen Sachen, sondern dass wir beten, dass sie Möglichkeiten sehen, wo sie nutzbar, wo sie brauchbar sind für Gott, wo Gott ihnen gesagt hat, das ist doch etwas, was du tun kannst, bitte mach es. Schieb es nicht vor dich hin, such dir nicht eine Ausrede, such dir nicht jemanden anderen, der es kann. Tu du es. Und so möchte ich zusammenfassen, die gesunde Lehre ist die richtige Lehre, die die Bibel uns sagt. Und um diese gesunde Lehre von den Falschen oder um die Falschen schnell zu erkennen, müssen wir die eine gesunde sehr, sehr, sehr gut kennen. Der zweite Aspekt, Reinheit bzw. Gesundheit im geistlichen Sinn ist Gott als ja heiligen Gott sehr, sehr wichtbar. Das ist sein zentraler Kern, seine Heiligkeit. Und hier dem Titus als Ältesten, als einen der Ältesten, wird eine besondere Aufgabe zuteil, nämlich darauf zu achten, Krankheiten zu entdecken, ja, da wo Ungesundes irgendwie im Anmarsch ist, schnell zu erkennen und zu behandeln und die Gesundheit letztendlich zu fördern. Nichts anderes ist nämlich Hygiene. Ja, es ist nicht nur ein, wie werde ich gesund, sondern ein vielmehr, wie bleibe ich gesund. Ja? Was kann ich machen, um Krankheiten vorzubeugen, dass sie erst gar nicht da sind? Und ich glaube, das ist im Geistlichen vor allen Dingen das Gebet mit dem Herrn Jesus Christus, die regelmäßige stille Zeit, das Beten und Lesen des Wortes Gottes, das Verwurzeltsein, das sich nicht nur ernähren von 2 Versen pro Tag, sondern das wirklich ausgerichtet sein auf Gemeinschaften, und die uns stärken und die uns suchen. Das ist der nächste Gedanke hier auf der Folie. Und ich glaube, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, wir kommen zum letzten dieser Zusammenfassung, einer gesunden Lehre muss eine gesunde Praxis erfolgen. Und das schaffen wir mit der Bibel in der Hand, wenn wir wissen, was ist eigentlich gesund und uns danach ausrichten. Und als praktisches Beispiel nochmal, Gott zu ehren, geschieht auch da, wo die alten Männer ein Vorbild sind. Auch das ist ein Dienst, den ihr wunderbar tun könnt, ohne euch vielleicht groß anstrengen zu müssen, um zu überlegen, was muss ich jetzt tun, irgendwelche Handlungen und Aktivitäten zu suchen, sondern in eurem Charakter vorbildlich zu sein für die jungen Menschen in eurer Gemeinde, aber auch für eure gleichaltrigen Brüder und Schwestern. Ich schließe ab mit dem größten Vorbild, das wir haben. Das sind nicht die alten Männer, auf die wir schauen können, und das ist eine Freude, wenn wir sie haben, die vorbildlich leben, die uns Mut machen, sondern es ist immer noch unser Herr Jesus Christus. Und ich möchte mit einem längeren Bibeltext abschließen. Ich möchte euch bitten, dazu aufzustehen. Das möchte ich gerne vorlesen aus Philipper 2, die Verse 3 bis 11. Und danach möchte ich kurz beten. Paulus schreibt, tut nichts aus Selbstsucht oder aus nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Denn ihr sollt so gesinnt sein, also gedanklich so eingestellt sein, wie es Christus Jesus auch war. Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an. Er wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst, wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Amen. Lieber Vater, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir schwarz auf weiß nachlesen können, was du von uns erwartest, was den gesunden Glauben ausmacht, was uns stark macht im Geistlichen, was uns voranbringt, was uns festhält, was uns als Gemeinde erbaut und vorwärts bringt. Danke, Jesus, für deinen Frieden. Danke für deine Gnade und danke dir für unsere alten Geschwister. Heute besonders für die alten Männer, die vorbildlich vorangehen, die besonnen und die nüchtern sind, die gesund im Glauben, in der Liebe und der Geduld sind, die vorbildlich handeln, sodass wir von ihnen ein Beispiel nehmen können, die Unterstützung geben, die sich aufopfern, die bereit sind, mit anzupacken. Ich danke dir für jeden alten Bruder in unserer Gemeinde, der regelmäßig betet, der uns unterstützt, der für die jungen Menschen betet, für die Generationen nach ihm, damit der Glaube weitergetragen wird und die gesunde Lehre nicht erkrankt. Danke, Jesus Christus, dass du unser Vorbild bist, dass du uns gezeigt hast, wie wichtig es ist, aufeinander zu achten. Du hast dich selbst hingegeben, damit wir gerettet werden. Hilf uns, diese Liebe zu verstehen und in unserem Alltag umzusetzen. Amen.